Hallo, hier ist Ulrike mit der 47. Folge von Entspannt im Garten. Ich erzähle wieder das Neueste aus dem spannenden Alltag einer Hobbygärtnerin. Diesmal soll es darum gehen, was so anliegt im Garten Ende März, Anfang April. Dann berichte ich von den Ergebnissen der Bodenprobe, die ich gemacht habe. Es geht dann noch mal etwas spezieller über Düngung im Garten. Und es gibt eine Warnung vor Gift im Rasendünger. All das ist wieder in Kapiteln unterteilt. Ihr könnt also von einem Thema zum anderen springen, wenn euch eins mal nicht so interessiert. Ja, jetzt erstmal zum Wetter, dem brennenden Gartenthema. Dieses Jahr im März, 30.03., ist strahlender Sonnenschein. Es ist also wieder eine stabile Hochdruckphase, die uns heute Mittag Temperaturen über 20 Grad hier bescheren wird. Und das Wetter ist toll. Es macht total Spaß, im Garten zu arbeiten. Nachteil ist die Trockenheit, die sich jetzt abzeichnet. Bei uns im Schrebergarten in der Anlage ist gestern passenderweise das Wasser angestellt worden. Und das ist auch nötig, wenn man irgendetwas sät oder pflanzt. Saaten von Spinat zum Beispiel mussten dringendst gegossen werden. Es ist also schon deutlich zu trocken im Garten. Trotzdem, das schöne Wetter. Ich werde da auch heute Nachmittag wieder aktiv werden. Das ist natürlich klasse. Man kann richtig in der Sonne liegen. Und es grünt und blüht. Die Bäume schlagen aus. Im Moment ist diese Phase des Frühlings, wo die Bäume von einem Hauch von grünen Knospen überzogen sind, schon seit über einer Woche. Die Kirschbäume haben angefangen zu blühen. Es ist also tollstes Frühlingswetter. Ich selber war leider die letzten 10 Tage mit einer schweren Erkältung schachmatt gelegt, was Gartenarbeit anbelangt. Deswegen bin ich da etwas etwas zurück. Und die Erkältung ist leider hartnäckig. Da bin ich nicht die Einzige dieses Jahr. Ich habe immer noch so ein bisschen Schnupfen, aber ich bin soweit wieder fit, dass ich Gartenarbeit machen kann. Ja, darüber berichte ich jetzt in diesem Kapitel, was so anliegt und anlag im Garten. Jetzt ist der Zeitpunkt der Beetvorbereitung und Beetsäuberung. Das ist auch das, was ich gestern gemacht habe. Ich habe Staudenbeete gesäubert von der Mulchabdeckung und von Unkräutern. Ich hatte also wieder eine Verabredung mit den Quecken, wie jedes Jahr. Quecken, das hartnäckige Wurzelunkraut, das ich diesmal etwas gründlicher um den Lavendel herum ausgegraben habe, die ich etwas gründlicher ausgegraben habe. Ja, ich kann also alle nur auffordern, wenn ihr ein Staudenbeet neu anlegt, lasst euch genügend Zeit, da wirklich die Quecken zu entfernen. Ich hinterlege hier nochmal ein Bild. Quecken, oberirdisch sieht das aus wie Gras, Gräser, unterirdisch hat es die ledrigen, zähen Wurzeln, Wurzelausläufer, über die sich die Quecke prächtig ausbreitet und sich gerne mit Stauden so verfilzt, dass man das ohne die Stauden auszugraben und gründlich die Wurzeln da zu durchsuchen, dass man die eben einfach im Staudenbeet dann nicht mehr los wird. Ich habe diesen Fehler gemacht und halt deswegen jedes Jahr im Frühjahr erneut das Vergnügen, die Quecken da auszugraben und in Schach zu halten. Ja, was ich auch gesäubert habe, ist mein Selbstausseherbeet. Ich habe da eine Stelle im Garten, wo ich das gerne zulasse, dass sich Wildblumen, Wildkräuter selber aussehen. Das sind da speziell die Jungfer im Grün, die sich da wieder selber ausgesät hat. Schmuckkörbchen werden da auch noch kommen und der kalifornische Mohn. Königskerzen, davon hat sich leider dieses Jahr nur eine selber ausgesät. Ja, aber auch diese Selbstausseherbeete machen durchaus Arbeit, weil es sät sich halt auch dann alles Mögliche aus und steht zu dicht. Deshalb habe ich da also entfernt Gräser, die sich da selbst ausgesät haben, Gänseblümchen, Braunellen, teilweise Ehrenpreis, habe ein bisschen zu dicht stehende Jungfer im Grün gelockert und ein paar Stauden, die da auch stehen, praktisch frei geharkt, die da überwuchert waren, und habe da dann auch etwas Kompost dann ausgebracht. Und das Ganze habe ich dann nachher gegossen, weil es, wie gesagt, recht trocken ist. Im April ist es auch noch ein guter Zeitpunkt, Stauden zu teilen oder auch neu zu pflanzen. Wie gesagt, bei der Trockenheit jetzt muss man gut gießen. Insbesondere lohnt es sich jetzt noch, Stauden zu teilen und umzusetzen, die im Herbst blühen. Des Weiteren kann man noch auch Bäume, Büsche, Beerensträucher pflanzen. Letzter Zeitpunkt, Anfang April. Im Gemüsegarten habe ich ja das Wagnis begangen, schon Ende März die Kartoffeln zu stecken, als die Forsythien geblüht haben. Da bin ich jetzt mal gespannt, was daraus wird. Und ich habe Erbsen gesät, die auch schon ausgekeimt sind. Ich werde jetzt als nächstes heute Salatpflänzchen pflanzen und ich werde Möhren und Steckzwiebeln im Wechsel in ein Beet setzen bzw. säen. Diese Mischkultur empfiehlt sich zur Abwehr der Zwiebel- und Möhrenfliege, wobei erfahrungsgemäß das allein nicht ausreicht. Da ich dem Braten da nicht traue, werde ich diese Kultur dann mit einem Gemüseschutznetz abdecken. Diese Gemüsefliegenschutznetze verhindern halt, dass die Fliegen von außen an Zwiebeln bzw. Möhren drankommen. Ich muss mir dann noch was ausdenken, dass die dann auch vielleicht mit so Bögen, wenn die Zwiebeln insbesondere ausgetrieben sind, dass die dann auch hoch genug über den Zwiebellaub sind, aber damit werde ich die Kulturen jetzt abdecken. Jetzt kann man das erstmal auch flacher machen, bis das richtig angekeimt ist. Diese Abdeckung mit einem Netz hat jetzt bei der Trockenheit auch den Effekt, dass es den Boden ein bisschen vor Austrocknung schützt. Im Moment liegt also der umgegrabene Gartenboden in der Sonne, es regnet nicht und man kann zusehen, wie das austrocknet. Ich hatte ja auch schon mal erwähnt, dass es generell im Biogarten wenig empfehlenswert ist, Boden einfach offen daliegen zu lassen. Man sollte den abdecken, wenn man kann, mit Mulch. Ich mache das oft mit dem Rasenschnitt, der steht jetzt noch nicht zur Verfügung. Einen ähnlichen Effekt kann man mit Mulchkompost erzielen, aber wie gesagt, auch Schutznetze haben den Effekt, dass sie ein bisschen die Verdunstung eindämmen und den Boden vor Austrocknung schützen. Ja, im Gemüsegarten kann man Jungpflanzen auspflanzen, neben Salat, Kohlrabi, Kohl, Brokkoli, Blumenkohl. Man kann säen, Möhren, Spinat, Mangold, Mairüben, Erbsen, Zuckererbsen, rote Beete, Schwarzwurzeln. Ebenso kann man jetzt die Salate auch ins Freiland säen, beziehungsweise wenn es so mild weitergeht, vielleicht eher ab Mitte April, die Aussaaten direkt ins Freiland. Da kann man Pflücksalat, Eissalat, Radieschen, Rettich und so weiter aussäen. Ja, ebenfalls bei Bodentemperaturen über 10 Grad kann man Sommerblumen aussäen. Ich schätze, dass das auch so etwa ab Mitte April möglich ist, wenn es so mild weitergeht. Ich sehe immer die Bechermalven aus. Man kann aussäen direkt an Ort und Stelle. Unkomplizierte Sommerblumen wie Ringelblumen, Jungfer im Grün, die erwähnten Malven, Kornblumen, Kornrade, Seidenmond, Tagetes, Kosmeen und so weiter. Es kommt, wie gesagt, immer auf das Wetter an. Wenn die Nächte dann doch frisch werden, dann empfiehlt es sich, diese Saaten ebenfalls mit einem Vlies abzudecken. Ich würde das auch empfehlen, im Moment als Schutz gegen die Trockenheit. Gut, wenn es mittags sehr warm wird, dann muss man allerdings diese Fliese je nachdem auch lüften. Bei der Witterung momentan empfehlen sich eher die Gemüseschutznetze, die ein bisschen lockerer gewebt sind, ja, also nicht so dicht wie ein Gartenvlies. Unter denen wird es nicht ganz so heiß. Also im Moment würde ich die dann eher empfehlen, um auch Saaten abzudecken. Bei all diesen Frühjahrsaktivitäten ist natürlich auch Düngung ein Thema. Ich hatte ja berichtet, dass ich eine Bodenuntersuchung in Auftrag gegeben habe bei der Landwirtschaftskammer Rheinland. Da habe ich inzwischen das Ergebnis. Ja, das erste Ergebnis ist schon mal, dass ich nicht großartig nachkalken muss. Da ist der Wert für meinen Boden bei 6,8 und mit 6,8 ist das für einen schweren Boden noch im hohen, aber noch normalen Bereich, der da bis 6,9 geht. Insgesamt war das Ergebnis, dass der Boden mit allen Nährstoffen in einem hohen oder sehr hohen Bereich versorgt ist, außer mit Stickstoff. Die Ergebnisse im Einzelnen waren für die Grundnährstoffe Phosphor bei meinem Boden bei 24. Das ist auch die Grenze des Normalwerts für schwere Böden. Bei Kalium war der Wert bei 29. Das ist im sehr hohen Bereich, da ist die äußere Grenze für schwere Böden bei 24. Und bei Magnesium hatte ich einen Wert von 13. Da ist der Normbereich für schwere Böden bei 6 bis 9. Also diese Grundnährstoffe liegen im hohen bis sehr hohen Bereich vor im Boden. Das bedeutet unterm Strich, dass ich so weiter düngen kann wie gehabt, nämlich mit Kompost, der all diese Nährstoffe enthält. Eine gewisse Überdüngung mit Phosphor und Kalium wird auch eher toleriert wie eine Überdüngung mit Stickstoff. Besonders schwere Böden speichern so Nährstoffe wie Phosphor oder Kalium ganz gut und deswegen kommt diese relative Überversorgung zustande. Insofern ist mein Ergebnis auch typisch für viele Gärten. Bei vielen Kleingärten ist eine Überversorgung mit Phosphat und Kalium der Fall. Hier muss man darüber nachdenken, dass man Stickstoff als Einzeldünger im Frühjahr zusätzlich düngt. Die Versorgung mit Kompost stellt den in der Regel nicht genügend sicher. Der Stickstoff wird im Frühjahr besonders zur Blattbildung, Blattaufbau dringend benötigt. Mangelerscheinungen erkennt man an Kümmerwuchs und an Gelblichfärbung der Blätter. Für den Biogärtner empfiehlt es sich hier, dass man Hornspäne benutzt oder auch Mist. Der Mist, der sollte allerdings am besten angerottet sein. Besonders bei Möhren, Karotten und Zwiebeln darf man nicht mit frischem Mist düngen und auch Mulchkompost wird von diesen Kulturen nicht so gut vertragen. Das Problem bei den Hornspänen ist, dass sie die Nährstoffe erst langsam freisetzen. Die müssen sich erst im Boden mit Mikroorganismen zersetzen, bevor der Stickstoff frei wird. Also für eine Sofortdüngung im Frühjahr eignen sich die Hornspäne nicht. Da empfiehlt es sich, dass man die schon vorher im Kompost eingebaut hat. Ich habe mir auch vorgenommen, das noch mehr zu machen, um da den Stickstoffanteil im Kompost zu erhöhen. Im Kompost haben die dann übers Jahr Zeit, sich zu zersetzen, die Hornspäne, und fördern auch die Rotte insgesamt. Und der Stickstoff ist dann im nächsten Frühjahr eher verfügbar. Wenn man da jetzt das Problem hat, das nicht gemacht zu haben, empfiehlt sich als biologischer Sofortdünger noch Jauche. Also die verschiedenen Pflanzenjauchen, besonders die Brennnesseljauche und die Beinwelljauche, liefern schnell direkt Stickstoff. Ja, die Brennnessel, die treibt ja jetzt aus. Das ist zwar, es haut vielleicht gerade noch hin, dass man die ersten Brennnesseltriebe bald schneiden kann, um so eine Jauche dann aufzusetzen. Ja, wenn man das alles nicht hat, dann bleibt einem nichts anderes übrig, als Stickstoff im anorganischen Dünger zuzusetzen. Wenn man das als Einzeldünger machen will, was sich in vielen Gärten empfiehlt, empfiehlt sich der Kalkammonsalpeter oder das schwefelsaure Ammoniak. Das war einmal eine Empfehlung nach meiner ersten Bodenuntersuchung, schwefelsaures Ammoniak zu nehmen, da der Boden bei mir ja recht gut mit Kalk versorgt ist. Und das wird durch diese Säure ein bisschen ausgeglichen. Im anderen Fall sollte man diesen Kalkammonsalpeter nehmen. Ja, bei diesem puren anorganischen Stickstoffdünger muss man allerdings wirklich ganz sorgfältig vorgehen. Da kann man viel falsch machen, im Gegensatz mit dem Kompost. Da kann es sehr leicht zu Überdüngungen kommen. Stickstoffüberdüngung bei Pflanzen sieht man an mastigem Blattwuchs, ganz dunkelgrüner Blattfarbe. Die Blätter, die schießen da ins Kraut, dann im wahrsten Sinne des Wortes, und Frucht- und Blühansätze werden eher unterdrückt. Das Blattgewebe ist auch zu weich und schädlingsanfällig. Da muss man also wirklich die Düngergaben dann genau abwiegen und auf die jeweilige Kultur abstimmen. Starkzehrer wie Kohl brauchen mehr wie Salat. Das kann man auf den Packungen dann aber sehen, oder man muss halt sich im Internet kundig machen, wie viel Gramm pro Quadratmeter man da nehmen darf. Und man muss dann auch mit einberechnen, ob man schon Kompost verwendet hat oder nicht. Und je nachdem dann die Stickstoffgaben auch reduzieren. Zusätzlich wird überschüssiges Stickstoff auch einfach ausgewaschen aus dem Boden und gelangt dann ins Grundwasser, was auch schädlich ist. Und es ist wichtig, auch der Zeitpunkt der Stickstoffdüngung. Bei den Kartoffeln wird zum Beispiel empfohlen zu düngen, wenn sich die Blätter bilden, weil dann dieser Stoff gebraucht wird. Also da empfiehlt es sich, die Kartoffeln nach dem Anhäufeln zu düngen. Also wenn die Blätter gerade erscheinen. Und die Düngergabe sollte in zwei Gaben aufgeteilt werden. Also dann in 4 Wochen nochmal nachdüngen. Insgesamt Düngezeitpunkt ist am günstigsten im Frühjahr bzw. nach dem Auflaufen der Saat, nach dem Anwachsen der Pflänzchen. Da ist es am besten. Manchmal sprechen auch Gründe dafür, das vorher zu machen, um zum Beispiel einen Boden zu mulchen oder einfach, weil man keinen frischen Mist auf die Kulturen bringen will, deswegen halt im Herbst ausbringen. Aber eigentlich brauchen die Pflanzen die Nährstoffe im Frühjahr am meisten. Überschüssiges wird dann halt ausgewaschen, wenn man im Herbst düngt. Nicht zu empfehlen sind halt Düngegaben ab Sommer, weil dann die meisten Kulturen das dann einfach nicht mehr benötigen, dass die Fruchtentwicklung eher stört, beziehungsweise dann zu Nitrateinlagerungen, beziehungsweise das dann zu Nitrateinlagerungen in den Gemüsen führen kann. Ja, also mit Kompost kann man nicht viel verkehrt machen. Reifer Kompost empfiehlt man 3 Kilogramm pro Quadratmeter. Bei Starkzehrern kann man auch 4 Kilogramm nehmen, bei ganz ausgehungerten Böden auch mehr. Schwachzehrer wie Salat brauchen weniger. Wenn man wie ich viel Mulchkompost hat, ist die empfohlene Menge 6 bis 10 Kilogramm pro Quadratmeter. Der reife Kompost wird leicht eingearbeitet in den Boden, bis zu 15 cm tief eingehakt. Der Mulchkompost wird auf dem Boden aufliegend aufgebracht und nur ganz oberflächlich eingehakt. Ja, wie schon erwähnt, vertragen Möhren und Zwiebeln keinen Mulchkompost. Mit reifem Kompost kann man aber fast nie was falsch machen. Da kann man auch eigentlich kaum überdüngen. Und der geneigte Gärtner, der kann sich überlegen, was er zum Ausgleich der, was er zur Stickstoffversorgung unternimmt im Frühjahr. Also wie gesagt, nochmal zusammengefasst, für den Biogärtner Mist oder Hornspäne oder Pflanzenjauchen, für den konventionellen Gärtner Kalkammonsalpeter oder schwefelsaures Ammoniak, wenn man festgestellt hat, dass der Boden mit den anderen Nährstoffen eher überdüngt ist. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann man auch, wie gesagt, Kompost nehmen, in dem alles ist, oder einen Volldünger, wo alle Nährstoffe drin sind. Aber all das weiß man erst, wenn man weiß, was in seinem Boden fehlt oder wenn man halt so eine Bodenuntersuchung mal gemacht hat. Es ist schwierig, hier allgemeingültige Empfehlungen zu geben, weil das halt immer ganz auf die individuellen Beschaffenheiten ankommt. Allgemein sollte man sich einfach an die Empfehlungen halten. Man kann natürlich auch mit einem Vollwertdünger Boden total überdüngen. Auch mit Mist kann man überdüngen und auch mit einem ungünstig zusammengesetzten Kompost, der also zu viele Hornspäne zum Beispiel enthält, oder einem ungünstig zusammengesetzten Mulchkompost. Am besten ist einfach reifer Kompost. Ja, ich wollte auch noch eine Warnung vor Gift im Dünger weitergeben. Ich habe da vor einiger Zeit eine Sendung im Fernsehen gesehen, die 10 größten Gartenlügen. Und da wurde vor Uran im Blaukorndünger gewarnt. Besonders hohe Werte hatte da ein Blaukorn Novatec von Compo. Richtwerte für Uran im Dünger sind 50 Milligramm und der hatte über 300. Die Krux ist hier, dass die Düngemittelhersteller gar nicht angehalten sind, diese Zusatzstoffe überhaupt anzugeben. Und die Recherche von Magazinen wie Markt hat diese überhöhten Werte ergeben. Bedenklich ist das, weil Uran giftig ist. Weniger jetzt die Radioaktivität, aber Uran ist per se giftig und im Verdacht, Krebs und Nierenschäden zu erzeugen. Wer hier genaueres nachlesen will, ich habe hier einen Link hinterlegt. In meinem Blog könnt ihr auch noch gucken, da habe ich die Links zu den YouTube-Videos hinterlegt. Die Sendung kann man auch noch auf YouTube sehen. Die 10 größten Gartenlügen war eine Sendung vom Norddeutschen Rundfunk. Ebenfalls wird in diesem Bericht vor Eisendünger für Rasen gewarnt. Ich hinterlege hier auch mal einen Link zum Nachlesen, wen das interessiert. Hier wird vor allem bemängelt, dass nicht darauf hingewiesen wird, dass man sich beim Ausbringen schützen muss. Beziehungsweise der Knackpunkt ist hier, dass ein Pflanzenschutzmittel gegen Moos als Dünger verkauft wird und in der Regel nicht darauf hingewiesen wird, dass man bei der Ausbringung Vorsicht walten lassen muss. Ebenso ist es so, dass die Böden in der Regel genug Eisen enthalten als Dünger, die ganze Sache also keinen Sinn macht. Wer das nachlesen will, der kann hier dem Link folgen. Ja, ich komme dann für heute zum Schluss. Ich hoffe, dass ich in spätestens einem Monat die nächste Folge rausbringe und sage Tschüss, bis dann, eure Ulrike.